Ja, vielen, vielen Dank. Es freut mich auch, heute Morgen hier zu sein. Und natürlich, ich muss es so sagen, es freut mich nicht in dem Sinne, dass ich hier bin, weil das heißt, es sind viele andere krank und ausgefallen. Das ist nämlich der Grund. Das freut mich nicht, aber es freut mich, euch alle zu sehen. So, das einfach, dass es klar ist. Und genau. Und ja, ich habe mir gedacht, was könnte ich heute Morgen euch weitergeben? Wie könnte ich uns ermutigen? Und da habe ich gedacht, das neue Jahr hat ja gerade erst angefangen. Und deshalb habe ich gedacht, ich möchte ein bisschen über Neujahrsvorsätze sprechen. Ihr denkt jetzt vielleicht, okay, ja, das machen wir normalerweise am Silvester oder kurz danach. Aber ja, wie sieht's denn aus? Hast du Vorsätze gefasst fürs neue Jahr und hältst du noch durch? Weil meistens Ende Januar wird's schon ein bisschen schwieriger, ne? Anfang Februar und so weiter. Und das ist grundsätzlich keine schlechte Sache übrigens, Neujahrsvorsätze zu haben. Meistens ist das Problem nur, dass die Vorsätze eher nur darauf abzielen, uns selbst zu verbessern. Und wir wollen uns ja auch mal ein bisschen die Frage stellen, was hat denn unser Herr für Vorstellungen und Wünsche und was steht auf seinem Wunschzettel vielleicht für dieses Jahr oder auch für nächstes Jahr? Aber vielleicht geht es euch wie vielen anderen Menschen mit den Neujahrsvorsätzen. Ihr habt gesagt, ich möchte mal abnehmen. Und dann habt ihr angefangen, ein Abo zu lösen beim Fitnesscenter. Ihr habt angefangen, auf die Ernährung zu achten, diszipliniert zu sein. Und ihr zieht das durch, mehrere Wochen. Und irgendwann mal kommt der Februar und dann kommt der März. Und irgendwann mal, dieser Döner sieht einfach so lecker aus. Und ja, und irgendwann mal sind die ganzen Vorsätze wieder weg. Vielleicht bist du aber auch ein bisschen geistlicher und sagst, ich habe mir vorgenommen, einmal im Jahr die Bibel zu lesen. Ja, und dann beginnst du voller Motivation im Januar im ersten Buch Mose und das ist alles noch ganz spannend, die ganzen Geschichten, die Urgeschichte, die Schöpfung und dann Noah und die Flut und Abraham und Isaac und Jakob und dann irgendwann mal kommt der Februar und dann irgendwann mal kommst du so Richtung Gesetze und im dritten Buch Mose, da versandest du langsam so zwischen Altar und Brandopfer irgendwo. Ja, so geht's uns vielleicht manchmal. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, ja, wie können wir denn solche Dinge durchziehen, durchhalten? Was brauchen wir dafür? Weil ich glaube nämlich, oft gehen wir die Dinge falsch an, dass es dann so schnell wieder versandet oder sich verläuft. Woran liegt das? Nun, einige von uns, die biblisch versiert sind, die werden natürlich sagen, ja, das ist das Fleisch. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Die Bibel oder Paulus nennt es das Fleisch. Wir können das so erklären, dass es eine Neigung, die in uns drin ist, eine Neigung zum Bösen. Wir haben diesen Hang und selbst als wiedergeborene Christen kämpfen wir noch mit dem Fleisch. Paulus beschreibt es in Galater 5 sowieso einen Kampf. Ja, das Fleisch kämpft gegen den Geist, also gegen das, was der Heilige Geist will, was wir eigentlich wollen. Und da hält immer irgendwas dagegen in uns drin. Irgendwas streitet dagegen, gegen diese Veränderung zum Guten und will uns immer wieder wegziehen zum Bösen. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Und wie bekämpfen wir dieses Fleisch? Wie leben wir denn in dieser Heiligung? Gottes Wunsch und sein Ziel ist es nämlich schon seit Grundlegung der Welt. Da heißt es in Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sein vor ihm in Liebe. Also Gott hat das schon lange geplant für dich und mich, wo er uns auserwählt hat in seinem Ratschluss, dass wir heilig sein sollen. Nun, was bedeutet das denn eigentlich überhaupt, Heiligung? Und wie machen wir das ganz praktisch? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Gibt es irgendwie ein Geheimnis? Irgendwie so ein Trick? So ein Lifehack für die Heiligung? Nein, den gibt es nicht. Muss ich euch enttäuschen. Den gibt es nicht. Aber es gibt Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat. Es gibt Hoffnung. Es gibt das vollkommene und vollendete Werk Jesu Christi, auf dem wir stehen, was uns Hoffnung gibt. Lasst mich mit einer Bibelstelle hier beginnen, das so ein bisschen das Thema unserer Predigt festlegt. Das ist in 1. Thessalonicher Kapitel 4 und da ist es Vers 3. 1. Thessalonicher Kapitel 4 und Vers 3. Und vielleicht haben sich einige von euch auch schon mal die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Was will Gott eigentlich von mir? Will er, dass ich nach Afrika gehe und da Missionar werde oder will er... Nun, hier sehen wir in Vers 3, in 1. Thessalonicher 4, denn das ist der Wille Gottes. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Was steht denn da? Eure Heiligung. Ah, da kommt es wieder, dieses Wort. Die Heiligung. Und da geht es dann auch um Unzucht und verschiedene andere Themen. Wenn wir ein bisschen runtergehen zu Vers 7, heißt es nochmal, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Hier ist es schon wieder, dieses Wort. Also wie gesagt, was bedeutet es eigentlich? Erst müssen wir mal definieren. Wir müssen mal gucken, okay, was heißt das eigentlich und wie müssen wir das genau verstehen? Nun, ein Lexikon definiert Heiligung, Hagiasmos, als persönliche Hingabe an die Interessen einer Gottheit. Das ist interessant. Wenn wir über Heiligung nachdenken, denken wir vielleicht eher so an, naja, das Böse meiden und nicht sündigen und so. Das hat auch damit zu tun. Aber hier heißt es erstmal, es ist eine persönliche Hingabe an die Interessen einer Gottheit. In dem Fall natürlich unser Gott. Der dreieinige Gott. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der biblische Gott. Es ist eine Hingabe. Wir geben uns hin an die Interessen dieser Gottheit. Das heißt mit anderen Worten, Gottes Interessen sind jetzt meine Interessen. Gottes Wille, Gottes Wünsche sind jetzt meine Wünsche. Das ist die Idee dahinter. Es geht um Hingabe. Ich gebe mich dieser Sache ganz hin. Das ist es übrigens, was Jesus meint, wenn er gesagt hat, wir sollen uns selbst verleugnen. Das heißt, wir sollen unseren eigenen Willen, unsere eigenen Wünsche, eben die Wünsche von diesem Fleisch, von dieser bösen Neigung in uns drin, manche nennen es auch den inneren Schweinehund, ja, den sollen wir verleugnen. Auf den sollen wir nicht hören. Und stattdessen sollen wir in der Heiligung leben. Heiligung bedeutet auch abgesondert oder für einen besonderen Zweck beiseite gestellt. Wie so eine kostbare Vase oder kostbares Geschirr, das ihr nur einmal im Jahr oder vielleicht zweimal aus dem Schrank holt, weil es so kostbar ist, weil ihr nicht wollt, dass es irgendwie auf den Boden fällt. Kostbar für einen besonderen Zweck beiseite gestellt. Das ist die Idee von Heiligkeit in der Bibel. Und dafür hat Gott uns, für diesen besonderen Zweck hat er uns auserwählt, ausgesondert. Und was möchte er damit tun? Was ist dieser Zweck? Er möchte die Welt erreichen. Er möchte die Menschen erreichen durch unser Zeugnis, durch unser Leben, durch unser Verhalten. Letztlich durch unsere Liebe. Das ist es, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind wie kleine Lichter. Wenn ihr euch mal einen dunklen Raum vorstellt und ihr zündet dann nur eine Kerze an, das erleuchtet den ganzen Raum. Und genauso sollen wir wie Lichter scheinen in der Dunkelheit. Das ist sein Ziel. Das ist es, was er meint, wenn er sagt, Heiligung, dieses eine Wort. Durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unsere Freundlichkeit, durch unsere Liebe sollen wir auffallen in der Welt. Und deshalb ist es, und das ist wichtig zu verstehen, und manchmal verstehen wir das, besonders in unserer Gesellschaft nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott ist mehr interessiert daran, dass du ein heiliges Leben führst, als dass du ein bequemes Leben hast. Weil Heiligung ist manchmal ein bisschen unbequem, ist es nicht so? Es erfordert eben Arbeit, Disziplin, wir müssen irgendwas machen, aber, und dann kommen die ganzen Fragen und die ganze Verwirrung. Ja, aber wie ist es denn? Ich dachte, wir werden allein aus Gnade gerettet. Warum muss ich denn jetzt doch irgendwas tun? Ich dachte, ich muss nichts tun, oder es heißt auch, ich kann gar nichts tun, und so weiter und so weiter. Ja, das gibt da ein bisschen Verwirrung. Und diese Verwirrung, die können wir auch auflösen. Gottes Wort spricht ganz klar davon. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass Gott dieses Ziel hat mit uns, dass er uns verändern möchte, dass er uns heiligen möchte, absondern vom Bösen, von der Welt, von dem, was die Gesellschaft so als normal und gut sieht, wie wir es von der Schrift her es nicht ist. Und man kann sagen, gewissermaßen, das ist Gottes Vorsatz für das neue Jahr für dich. Das ist ganz oben auf Gottes Wunschzettel, dass du in der Heiligung wächst. Schritt für Schritt. Aber wie schon gesagt, es gibt einige Verwirrung hier und wir müssen hier so ein bisschen, sag mal, den Nebel ein bisschen aufklären, ein bisschen klare Sicht bekommen. Weil es gibt zwei Dinge, die müssen wir ganz klar auseinanderhalten und das ist einerseits die Errettung und andererseits die Heiligung. Diese beiden Dinge müssen wir auseinanderhalten, die dürfen wir nicht vermischen miteinander. Es gibt manche Gemeinden oder, sag ich mal, Kirchen, die das tun. Die vermischen Heiligung mit Errettung und dann kommt es zum Durcheinander, zur Verwirrung. Die denken, ich muss doch irgendwas tun, um errettet zu werden. Oder andere übertreiben es auf die andere Seite. Ja, du musst gar nichts tun, du kannst überhaupt nichts tun und deshalb wird sich auch nichts verändern müssen bei dir. Wir sind doch alle unter der Gnade. Also was ist Errettung? Nun, Errettung ist letztlich das, was wir brauchen, um überhaupt in der Heiligung zu wachsen. Errettung heißt, wir sind Sünder. Das bedeutet, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wir kommen in diese Welt. Wir werden bereits geboren als Sünder. Und wir machen das gewohnheitsmäßig. Die Bibel sagt auch, wir sind geistlich tot. Wir sind getrennt von Gott. Wir können tatsächlich nichts tun, um uns selber zu retten. Um uns vor Gottes Gericht, weil Gott wird eines Tages in seiner Gerechtigkeit wird er die Menschen alle richten. Und da haben wir alle keine Chance. Da können wir nicht bestehen. Gottes Maßstab ist so hoch, er ist vollkommen. Und keiner von uns ist vollkommen. Du hast sicher schon mal gelogen. Eine kleine Notlüge, irgendwas. Oder was gestohlen, irgendwas mitgehen lassen, wie man so schön sagt. Dann hast du schon zwei Gebote gebrochen, der 10. Und weil Gottes Standard so hoch ist, reicht das schon aus, um uns ewig zu verurteilen, ewig zu verdammen, ewig in die Hölle zu schicken. In Gottes Augen sind auch unsere Gedanken maßgebend. Lüsterne Gedanken, falsche Gedanken, böse Gedanken. Dafür werden wir auch verurteilt. Wir können aus uns selbst heraus, können wir uns nicht retten. Die Sünde ist wie so ein Zustand. Die Sünde ist nicht nur das, was ich tue, es ist auch ein Zustand. Es ist wie so ein Geschwür. Wir sind alle angesteckt davon, von den Eltern, den Urgroßeltern, Adam und Eva, wurden wir quasi angesteckt. Wir haben es geerbt, diese Sünde. Und deshalb ist es ein Zustand, in dem wir uns befinden. Und Gott kann uns so nicht akzeptieren. Er kann uns so nicht in den Himmel lassen. Das geht nicht. Und deshalb brauchen wir einen Retter. Deshalb brauchen wir Errettung. Deshalb musste Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommen. Er musste Mensch werden. Er hat ein gerechtes Leben geführt. Und er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld, stellvertretend für jeden, der glaubt. Er ist auferstanden und er lebt. Er hat den Tod besiegt. Der Tod ist ja die Konsequenz der Sünde. Wir sterben alle, weil wir Sünder sind. Das ist Gottes Gericht über die Sünde. Und Jesus hat uns davon befreit, jeden, der glaubt. Das heißt, wir werden durch den Glauben allein gerettet. Das ist wichtig zu verstehen. Keine Werke. Wir können nichts tun, um unsere Errettung zu erwirken. Nichts, gar nichts. Wir werden aus lauter Gnade, das ist eben die Bedeutung von Gnade, das ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, so werden wir gerettet. Es wird uns geschenkt. Und wie? Durch den Glauben. Du glaubst, das heißt, du vertraust auf das, was Christus für dich getan hat. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist die Botschaft der Möglichkeit, mit Gott Frieden zu haben. Und zwar allein aus Gnade, allein durch den Glauben. Ohne Werke. Das macht der Römerbrief deutlich, das macht der Galaterbrief deutlich, das macht die ganze Schrift deutlich. Das ist Errettung. Aber jetzt kommen wir zur Heiligung. Und das ist was ganz anderes. Die Heiligung ist ein Prozess, der einsetzt, nachdem du gerettet bist. Ein Prozess, der jeden Geretteten kennzeichnet. Es ist nämlich so, dass du, wenn du gerettet wirst, bekommst du von Gott ein Geschenk. Wenn du glaubst, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, dann schenkt er dir den Heiligen Geist. Er kommt in dich. Er wohnt in dir. Und der Heilige Geist wirkt in dir, dass du ein neues Herz hast, neue Wünsche bekommst, neuen Willen hast. Es wird quasi alles gereinigt in dir drin. So ist jemand eine neue Kreatur, sagt Paulus in 2. Korinther 5, 17. Und diese neue Kreatur, die will jetzt verändert werden. Weil wir sind immer noch nicht perfekt. Wir stecken so quasi wie ein Kind in einem alten Körper. Und wir sind jetzt neu innerlich, aber äußerlich, eben das Fleisch, wie es Paulus nennt, ist leider immer noch da. Und jetzt muss das verändert werden. Jetzt beginnt dieser Prozess des Absonders, des Ablegens von bösen Dingen und des Anziehens von guten Dingen. Das ist Heiligung. Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Er ist nie abgeschlossen. Bis wir beim Herrn sind, dann ist er abgeschlossen. Aber vorher nicht. Nicht wie die Errettung. Die Errettung ist einmalig. Gott, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, hat Gott dich für gerecht erklärt. Das ist einmalig, ein für alle Mal, das bleibt. Aber die Heiligung ist ein Prozess. Wir werden quasi, was wir sind. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, das jetzt hier entsteht im christlichen Leben. Ich werde, was ich eigentlich schon bin. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin ein Kind Gottes. Aber jetzt muss ich das noch werden. Das heißt, in meinem Verhalten, in meinem Äußeren, aber auch in meinem Herzen, überall müssen Dinge verändert werden, dass ich hineinkomme. Und jetzt kommt der Punkt hier. Dieser Prozess der Heiligung, ja, der wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Die Frucht des Geistes, heißt es in Galater 5,22, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit und so weiter. Aber dieser Prozess, in diesem Prozess haben wir eine Verantwortung. Und zwar, wir haben die Verantwortung, diesen Prozess, wir können ihn entweder behindern oder fördern. Wir können ihn entweder behindern oder fördern. Und die Verantwortung, die liegt jetzt bei uns. Hier kommen wir ins Spiel. Hier ist es nicht mehr einfach so, dass alles von selbst geschieht, weil ihr kennt das vielleicht, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe ja gebetet, dass Gott mir die Lust wegnimmt und dass ich nicht mehr sündige und das hat nicht funktioniert. So einfach ist es nicht. So funktioniert es nicht. Es ist ein Prozess, bei dem wir eine gewisse Verantwortung haben. Wie gesagt, nicht die Errettung. Wir sprechen nicht mehr von der Errettung. Wir sprechen jetzt von diesem Heiligungsprozess. Und wie machen wir das ganz praktisch? Vor allem, dass wir nicht in diesem Kreislauf stecken bleiben. Manche von uns kennen diesen Kampf sicher, dass wir mit gewissen Sünden kämpfen und wir fallen immer wieder rein und dann tun wir die Buße, dann bekennen wir wieder, dann fallen wir wieder rein, dann tun wir wieder Buße, dann fallen wir wieder rein. Dass wir diesen Kreislauf durchbrechen können. Wie machen wir das? Nun, Gott lässt uns nicht im Stich hier. Er hat uns Gnadenmittel gegeben. Und wir brauchen in erster Linie drei dieser Gnadenmittel. Drei Dinge brauchen wir. Du brauchst Gebet, du brauchst Gottes Wort und du brauchst einen Plan. Wir kommen gleich noch dazu, was das Einzelne bedeutet, aber grundsätzlich Gebet, Gottes Wort und ein Plan. Das ist auch etwas, was ich aus meinen Erfahrungen in der Seelsorge immer wieder gesehen habe. Wenn Menschen, das mögen Probleme sein in der Ehe, das mögen Probleme sein mit anderen Dingen, mit Lüsten und Süchten und anderen Sachen, aber meistens hapert es in einem oder in allen drei von diesen Bereichen. Beim Gebet, bei Gottes Wort oder dass man keinen Plan hat. Es ist eigentlich der Kern vieler Probleme bei uns Christen. Diese Bereiche. Und deshalb wollen wir uns das anschauen. Wir wollen auch anschauen, was vielleicht falsch verstanden wird. Weil manchmal kann es auch sein, wie ich schon angesprochen habe, dass jemand sagt, ja, aber ich lese doch die Bibel, aber irgendwie hat mich das nicht verändert. Oder ich bete doch die ganze Zeit, aber irgendwie ist es nicht weggegangen. Das mag sein, dass das deine Erfahrung ist, aber dann haben wir etwas falsch verstanden unter Umständen. Und deshalb müssen wir auch erstmal verstehen, okay, was meint denn die Schrift, wenn sie davon spricht, dass wir eben beten sollen oder dass wir das Wort ständig aufnehmen sollen oder dass wir letztlich auch einen Plan brauchen, einen Kampf haben. Und deshalb lass uns diese drei jetzt im Einzelnen anschauen. Also erstens, du brauchst Gebet. Über das Gebet gibt es leider sehr viele irrige Ansichten. Und vielleicht einfach um ein paar mal so ein bisschen vom Tisch zu wischen hier. Das Gebet ist zum Beispiel nicht, wenn du immer das gleiche Sprüchlein aufsagst. Das Gebet ist auch nicht, wenn du immer nur bittest, Gott dir irgendwas zu geben. Oh Gott, bitte gib mir das, bitte gib mir jenes. Und ich meine jetzt hier nicht, gib mir einen neuen Mercedes oder irgendwie sowas, Sondern auch wenn wir sagen, hey, gib mir Heiligung, gib mir die Gnade. Wir sollen darum bitten, versteht mich nicht falsch, aber das ist vielleicht nicht immer das Einzige. Gebet ist auch nicht einfach ein Ritual, wo wir Gott unseren Willen aufzwingen. Das ist es auch nicht. Gebet drückt in erster Linie Abhängigkeit aus. Das drücken wir aus mit dem Gebet. Weil Gott braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Das ist das Problem. Wir sind abhängig. Jesus lehrte seine Jünger im berühmten Vater unser Gebet. Er gibt einige Dinge da, ein Gebetsmuster, das ist auch nicht ein Spruch, den wir runterleihen, sondern das ist ein Gebetsmuster. Da heißt es, gib uns täglich unser nötiges Brot. Oder auch, führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Das ist Ausdruck von Abhängigkeit. Ich kann's nicht alleine, ich schaff's nicht alleine. Das ist der Ausdruck, das ist das, was wir ausdrücken mit dem Gebet. Es geht nicht darum, dass ich Gottes Arm bewege oder was immer auch gesagt wird, sondern ich sehe in der Schrift vielmehr, wir als Geschöpfe sind Abhängige. Wir sind abhängig. Aber manchmal sind wir uns nicht bewusst, wie abhängig wir sind. Und lasst mich euch das von der Schrift her zeigen, wie abhängig wir sind. Die Bibel sagt, wir sind erstens Geschöpf und nicht Schöpfer. Wir sind geschaffen. Und dadurch sind wir begrenzt. Wir haben eine, vor allem auch dadurch, dass wir nicht so lange leben, eine begrenzte Lebensspanne. Wir können nur so und so viel verstehen, lernen. Wir sind nicht allwissend. Wir sind nicht allgegenwärtig. Wir können nicht überall sein. Wir sind sehr, sehr eingeschränkt in dem, was wir eigentlich verstehen und erkennen können als Menschen. Und deshalb brauchen wir Gottes Wort, das uns unsere Realität erklärt, wie sie wirklich ist. Weil wir verstehen sie nämlich eigentlich nicht. Ohne Gottes Hilfe. Deshalb musste der erste Mensch schon bereits instruiert werden, du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von dem. Er hätte das nicht alleine gewusst. Einfach so. Der Mensch ist abhängig, weil er ein Geschöpf ist. Du brauchst Brot, du brauchst Nahrung, du brauchst Luft zum Atmen. Du bist völlig abhängig. Und dann kommt noch eins obendrauf. Wir sind nicht nur Geschöpfe, wir sind Sünder. Das haben wir schon gehabt. Wir haben dieses Problem von diesem inneren Schweinehund. Wir sind dadurch auch eingeschränkt, weil die Bibel macht uns deutlich, dass die Sünde eben ein Zustand ist, in dem wir uns befinden. Und er hat Einfluss auf mein Denken, auf mein Fühlen, auf mein Willen, auf alles. Ich bin komplett durchdrungen von diesem Prinzip der Sünde. Eben total verdorben. Das ist, was die Schrift sagt. Und so habe ich nochmal ein Problem. Da bin ich nochmal mehr eingeschränkt, wenn ich Dinge beurteile oder Dinge versuche zu erkennen. Ich habe Beschränkungen durch meine Geschöpflichkeit, ich habe Beschränkungen durch meine Sündhaftigkeit. Und dann kommt nochmal eine etwa dritte Sache obendrauf. Wir haben noch einen Feind, der auch noch gegen uns wirkt. Wir haben noch den Teufel und seine Dämonen. Und die sind auch damit beschäftigt, unsere Heiligung ständig zu behindern. Und gegen den Teufel habt ihr keine Chance. Der ist 10.000 Mal intelligenter als wir. Der hat viel mehr Erfahrung als wir, damit Menschen zu verführen. Alleine gegen ihn keine Chance. Keine Chance. Wir brauchen Hilfe. Wir sind abhängig. Und deshalb beten wir. Unser Gebet sollte immer wieder sein, Herr, hilf mir. Und wenn ihr mal die Psalmen durchlest, dann seht ihr das auch immer wieder. Es wird immer wieder gesagt, es ist immer ein Hilfeschrei. Und dann heißt es, und Gott antwortete mir und er rettete mich. Das sehen wir so oft in dem Psalm Davids. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Rettung. Also Gebet ist nicht nur ein Ritual, es ist nicht nur ein Tischgebet, es ist ein Lebensstil. Ich vergleiche es gerne mit dem Atmen. Ja, einatmen, ausatmen. Das machen wir die ganze Zeit. Habt ihr schon mal versucht, 3 bis 4 Minuten die Luft anzuhalten? Macht es bitte nicht. Ja, nicht, dass jemand hier blau anläuft, sondern, aber ihr wisst, wir müssen atmen. Das muss ständig da sein. Und genauso ist das Gebet. Das Gebet ist ein ständiges Atmen. Ein ständiges Beziehung pflegen mit unserem Schöpfer. Und die Frage ist, wie sieht es aus bei dir mit dem Gebet? Lebst du in einer solchen Gebetshaltung? Ich rede, wie gesagt, nicht von, ja, ich bete jeden Tag 3 Stunden und so weiter. Nein, ich meine, pflegst du eine Gebetsbeziehung? Betest du gewohnheitsmäßig? Wenn irgendwas passiert, bist du sofort innerlich am Beten? Flehst du Gott an, nicht nur 5 Minuten, sondern länger? Gott möchte so gebeten werden, das ehrt ihn. Aber wichtig hier einfach zu verstehen, Gebet ist Beziehung, nicht Ritual. Ich vergleiche das gerne mit einer anderen Beziehung. Nehmen wir die Beziehung zu irgendeinem geliebten Menschen oder zu deinem Partner, zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann. Da sitzt du auch nicht gemütlich abends am Kaminfeuer, setzt dich hin und dann nimmst du deinen Zettel und dann sagst du, liebe Frau, ich möchte jetzt mit dir sprechen heute und zwar habe ich folgende Das würde doch kein Mensch machen. Das ist nicht natürlich. Gott wünscht sich eine natürliche Beziehung. Ich sage nicht, ihr dürft keine Gebetslisten haben. Das könnt ihr machen. Ich habe das auch. Aber das ist mehr eine Erinnerungshilfe. Aber dann bitte bedenkt, dass es um Beziehung geht im Gebet. Dass es natürlich sein soll. Gott möchte, dass ich mein Herz ausschütte. Auch das lesen wir viel in den Psalmen. Wenn ihr in den Psalmen lest, die Gebete der Psalmisten sind oft nicht mega lang, sondern einfach ehrlich und authentisch. Und genauso soll das bei uns auch sein. Also wir drücken uns aus, indem wir sagen, wir sind abhängig. Und natürlich bitten wir dann auch darum, dass der Herr uns heiligt und uns verändert. Das ist das Erste. Du brauchst dieses Gebet, diese Beziehung. Dann zweitens, du brauchst Gottes Wort. Das ist dieses zweite Gnadenmittel. Das zweite, was du unbedingt brauchst, Gottes Wort. Genau. Bibel lesen. Ganz altbacken, ganz traditionell. Und viele denken, ah, ja, genau, jetzt kommt wieder, ich muss mehr Bibel lesen, ja. Okay. Psalm 1, Vers 3. Heißt es von dem gesegneten Mann, dass er seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das Wort Gottes hat die Kraft, es ist lebendig und wirksam, Hebräer 4, 12. Es zerschlägt Felsen, heißt es in Jeremia 23. Es verändert, es bewirkt unsere Rettung und Wiedergeburt in Jakobus 1. Es ist unsere Nahrung, Jeremia 15, unser Schatz oder unser Licht, Psalm 119, Vers 105. Ja, glauben wir das wirklich? Also bin ich wirklich davon überzeugt, dass dieses Buch lebendig ist, wirksam ist? Bin ich davon überzeugt? Verstehe ich das? Und dann auch die Frage ist, verstehe ich, wozu dieses Buch überhaupt gegeben wurde? Wozu hat Gott die Bibel geschenkt, gegeben? Auch hier, das Ziel ist nicht einfach ein tägliches Ritual und ihr kennt sicherlich dieses Problem auch. Wir haben einen Bibelleseplan, ich lese am Morgen mein Kapitel oder meine zwei, dann mache ich ein Häkchen, gut, erledigt, Bibel zu und dann gehe ich in den Tag und vergesse alles, was ich gelesen habe. Das ist nicht das Ziel. Das kann es nicht sein. Und dann kennst du vielleicht auch diese Gespräche. Ja, was hast du denn heute Morgen gelesen? Ja, ich habe Lukas 18 gelesen. Ah, schön. Und was hast du denn gelesen? Weiß ich schon wieder nicht mehr. Also Bibelleseplan ist eine gute Sache, versteht mich nicht falsch, aber es ist mehr als das. Es wird nichts bringen, wenn wir die Bibel so lesen. Wisst ihr, die Bibel ist kein gewöhnliches Buch. Die Bibel ist die Selbstoffenbarung Gottes. Gott offenbart sich mir in diesem Buch. Wenn ich dieses Buch aufschlage, dann sehe ich Gottes Herz. Das ist nämlich sein Ziel. Es geht nicht darum, dass ich die Bibel als, manche benutzen sie als Lexikon oder eben als Selbsthilfebuch, wo ich irgendwelche Lifehacks finde, wie ich meine Ehe verbessern kann. Nun, das sind alles Effekte, aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht die Absicht des Autors, die Absicht des Heiligen Geistes, warum er dieses Buch gegeben hat. Das müssen wir erstmal verstehen. Gott hat diese Bibel gegeben, damit wir ihn erkennen. Damit wir sein Wesen verstehen. Das ist wie wenn du eine Person kennenlernst. Dann möchtest du wissen, was mag diese Person, was mag sie nicht, was mag er zu essen, was weiß ich, all diese Fragen. Und genau das zeigt uns die Schrift. Sie zeigt uns, was mag Gott? Was liebt er? Was hasst er? Und so lernen wir ihn erstmal kennen. Und so kommt die Bibel auch mit ganz unterschiedlichen Formen daher. Es ist ja nicht so, dass Gott uns einfach ein Paragraphenbuch gegeben hat. Das hätte er auch machen können. Er hätte einfach sagen können, okay, Paragraph 1, du bist ein Sünder. Paragraph 2, du brauchst Rettung, Paragraph 3, das ist Jesus, hier, bitteschön. Nein, so hat er es nicht gemacht. Die Bibel, ich sage immer so schön, die Bibel hat für jeden etwas. Sie hat Poesie für Kunstliebhaber. Sie hat Philosophie im Buch Prediger für die, die das mögen. Sie hat Geschichten, die gerne Geschichten lesen. Sie hat Gesetzestexte, sie hat Epistel, prophetische Bücher. Und klar, wir sollen alles lesen. Aber es ist doch interessant, dass Gott alle möglichen Bandbreiten unternimmt, um die Menschen anzusprechen, in verschiedenen Formen. Nicht einfach eine Literaturgattung, sondern ganz viele. Weil manche Literaturgattungen können besser Gefühle ausdrücken als andere. Die Psalmen zum Beispiel. Und so sehen wir auch hier, wie Gott uns komplett ein Bild malt von sich selbst und eben diese Beziehung zu uns sucht. Es ist Beziehung, nicht Ritual. Und so ist es dann auch vom Studieren her. Nicht jede Beziehung sieht gleich aus. Manche von uns studieren die Bibel sehr intensiv und gehen ins Griechische, aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Andere sagen, ich bin eher der einfache Typ, dann liest die Bibel einfach. Lies sie einfach. Aber lies sie. Vielleicht kannst du ein Buch immer wieder lesen und das ein bisschen mehr studieren. Oder du kannst auch die ganze Bibel lesen. Aber sei da drin. Weil was ist das Ziel? Das Ziel ist, ich möchte das Herz Gottes erkennen. Ich möchte meinen Gott mehr verstehen und mehr lieben und ihn dadurch anbeten. Das ist doch das Ziel. Oder sollte es zumindest sein. Weil dann wirst du beginnen zu merken, wie sich von innen Dinge verändern. Und wenn sich von innen Dinge verändern, dann halten sie auch. Weil wenn sie nur äußerlich aufgesetzt und aufgezwungen sind, dann wird es nicht halten. Dann ist es religiöse Heuchelei. Das wird nichts bringen. Das hilft dir nicht. Die Bibel muss Einfluss nehmen auf mein gesamtes Leben, auf mein gesamtes Denken. Das ist das Ziel. Ich muss die Bibel irgendwie in meinen Kopf bringen und in mein Herz. Sie soll mich beeinflussen. Sie soll mein ganzes Denken durchdringen, so dass wo immer man mich schneidet, nur Biblien rauskommt. Das ist das Ziel. Das muss mein Ziel sein. Weil dann wird sie mich beeinflussen. Wie du das machst, ist dir überlassen. Es gibt Leute, die lernen mehr auswendig, andere lesen mehr, andere hören auch die Bibel. Audiobibeln gibt es auch heute. Aber das Ziel darf nicht aus den Augen verloren werden. Jedes Mal, wenn ich die Schrift öffne, sage ich, okay, Herr, ich möchte deinen Willen. Ich möchte vor allem deine Herrlichkeit sehen. Das verändert uns. Ich vergleiche das gern mit jemandem, der gebräunt werden möchte im Sommer. Ja, du kannst am Strand liegen und im Liegestuhl braten. Du kannst aber auch einfach spazieren gehen. Du kannst auch einfach ins Meer gehen. Im Wasser wird man nämlich auch gebräunt. Du musst dich aber der Sonne aussetzen. Das ist der Punkt. Ich weiß, es gibt verschiedene Hauttypen und nicht jeder sollte das machen. Es ist auch nur eine Illustration hier. Aber der Punkt ist, ich setze mich diesem Licht aus und dieses Licht, ich nenne es jetzt mal so, färbt sozusagen ab auf mich. Und das ist genau das, was die Bibel tun will. Die Bibel möchte auf dich abfärben, dass du immer mehr diese eben Gott ähnlich wirst, Christus ähnlich wirst. Diese Eigenschaften immer mehr in deinem Leben sichtbar werden. Das ist das Ziel. Also Hauptsache, es beeinflusst mein oder dein Denken. Du kannst auch Bibelverse an die Wand machen. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Leute das tun. Aber wir wollen irgendwie erreichen, dass dieses Buch einen Einfluss hat auf mich. Weil was viele nicht verstehen oder manche, gerade in der heutigen Zeit, ich merke das immer wieder, dass man die Bibel eher so wie so ein Handbuch für Seelsorge oder irgendwie, ja, oder sogar ein Theologiebuch, ja, wo ich viel Wissen mir aneignen kann, aber das Ziel ist ein ganz anderes. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wirst du auch nicht die Veränderung erleben können. Du solltest deshalb auch betend die Bibel lesen, dass wir sagen, Herr, öffne mir die Augen und zeige mir die Wunder in deinem Gesetz. Also du brauchst Gebet und du brauchst Gottes Wort. Und jetzt brauchst du drittens einen Plan. Du brauchst einen Plan. Warum? Warum ist das so? Der Grund ist, weil wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. In einem geistlichen Kampf brauchen wir eine Strategie. Wir können nicht einfach sagen, okay, beten, Bibel lesen, das ist alles wunderbar, aber ich brauche einen Plan. Ich brauche eine Strategie. Das bekannte Sprichwort geht so: Wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Wer versagt zu planen, der versagt, Entschuldigung, habe ich jetzt falsch gesagt? Wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Das heißt, wenn ich nicht plane, dann plane ich bereits mein Versagen. Ist schon vorbei. Und die Bibel zeigt uns auch, dass das eigentlich logisch ist. Lukas 14 sagt Jesus, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Nun, hier spricht er über die Nachfolge und das Kostenüberschlagen, bevor ich Jesus nachfolge, aber er nimmt aus dem Alltag eine ganz logische, unbestrittene Tatsache. Wenn ich etwas bauen will, dann muss ich mich zuerst hinsetzen und planen. Habe ich genug Geld? Habe ich genug Material? Habe ich genug Personal, um das überhaupt fertigzustellen? Es ist eigentlich ganz logisch. Oder er geht dann weiter in Lukas 14, in Vers 31, sagt er auch, welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Sieht schlecht aus. Ganz einfache Rechnung. Ich habe 10.000, er hat 20.000. Blöd. Aber das muss ich mir überlegen. Will ich das jetzt wirklich machen? Also planen, überlegen. Es ist biblisch zu planen. Es ist biblisch, sich Gedanken zu machen, Strategien zu haben, wie man der Versuchung begegnet. Der weise Mensch denkt voraus. Das lehrt uns die Bibel auch. Sprüche 22, Vers 3. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Der kluge Mensch, der weise Mensch, denkt voraus. Das ist biblisch. Wir werden sogar aufgefordert, nicht Vorsorge zu treiben für unsere Begierden. In Römer 13, Vers 14b heißt es, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Mit anderen Worten, bring dich nicht unnötig in Versuchung. Geh nicht dahin oder schau dir nicht Dinge an, wo du genau weißt, oh, da werde ich versucht werden. Man könnte auch sagen, sei nicht doof, eigentlich. Plane, habe eine Strategie. Und das ist das, was wir brauchen, um in der Heiligung zu wachsen. Was immer dein Problem ist, mit was immer du kämpfst in deinem persönlichen Leben, du brauchst eine Strategie, einen Plan. Und wann und wie machen wir diesen Plan? Und hier kommt das nächste Prinzip, was sehr wichtig ist. In den starken Stunden bereite dich vor auf die schwachen Minuten. Also in den starken Stunden, das heißt, dann, wenn du klar denken kannst, wenn alle deine Sinne besammen sind und du nüchtern bist, dann plane, dann bereite dich vor für die schwachen 5 Minuten, weil die werden kommen. Die Versuchung, die klopft irgendwann mal wieder an die Tür und wenn du dich dann nicht vorbereitet hast, dann wirst du garantiert wieder fallen. Du musst dich erstmal hinsetzen und überlegen, okay, wie bereite ich mich vor? Von nichts kommt nichts. Mache dir einen Plan. Schreibe dir auf. Zum Beispiel, welche guten Dinge du anziehen willst und welche schlechten Dinge du ablegen willst. Das ist Epheser 4, Vers 22 bis 24. Paulus sagt ganz klar, wir sind jetzt neue Menschen, aber wir müssen lernen, die Gewohnheiten des alten Menschen abzulegen und die Gewohnheiten des neuen Menschen anzuziehen. Was muss ich ablegen? Was muss ich anziehen? Davon muss ich einen Plan machen. Zum Beispiel, welche biblische Reaktion? Wie soll ich reagieren, wenn beim nächsten Mal die Versuchung an die Tür klopft? Wenn du beispielsweise mit Zorn zu kämpfen hast, dann überlege dir genau, was löst diesen Zorn aus? Welche Themen bringen mich auf die Palme? Oder wie reagiere ich beim nächsten Mal, wenn mich die Kassiererin beim Aldi anmacht, ja, hier irgendwie anpöbelt? Wie reagiere ich? Bin ich dann auch? Meckere ich dann zurück? Oder versuche ich mir eine gute Reaktion, eben das Böse ablegen, das Gute anziehen? Das muss ich konkret planen. Das passiert nicht einfach so von selbst. Gott gibt die Kraft dazu. Gott gibt die Gnade dazu. Und wir können ihn preisen, wenn es uns gelingt. Das ist richtig. Das ist Gottes Gnade. Aber es ist trotzdem so, dass ich hier eine Verantwortung habe. Schreib dir auf, was du sagen willst. Übe es vor dem Spiegel. Keine Ahnung. Einfach, was immer dir hilft. Aber wir müssen was tun. Wir müssen es einüben. Und das ist der Gedanke hier. Gewohnheiten. Es geht um Dinge, die wir einüben müssen, die wir trainieren müssen, die einfach nicht von alleine kommen. Schreibe mir vielleicht einen Vers auf. Epheser 4,31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Ich lese diesen Vers jeden Morgen. Ich bete über diesen Vers und ich bitte den Herrn und ich überlege mir eine gute Antwort, wie ich nächstes Mal reagiere. Das ist ein Plan. Das ist ein Plan. Und er ist konkret. Und das ist der Grund, warum viele von uns vielleicht manchmal nicht so vorankommen, weil wir eben nicht so einen konkreten Plan haben. Weil wir eher so ein bisschen im Allgemeinen bleiben. Naja, ja, ich sollte ein bisschen freundlicher werden. Ja, das ist, ja, ich versuche mal ein bisschen freundlicher zu sein. Das wird nicht klappen. Das ist eine Sache, die ich immer wieder auch in der Seelsorge betone. Komm raus aus diesem allgemeinen Fuzzy Land. Dieses, ja, das ist einfach alles nicht genau, alles nicht konkret. Das wird nichts bringen. Es muss messbar sein, es muss konkret sein und dann darf es eben auch nicht zu groß sein. Gehen wir noch drauf ein. Ich vergleiche es auch gerne wieder mit dem Sport. Übrigens, Paulus tut das auch. Er vergleicht uns auch mit Soldaten und Athleten und solchen Leuten. Und das ist eigentlich eine gute Veranschaulichung dafür. Wenn du Muskeln aufbauen willst ein bisschen, wenn du ein bisschen fit werden willst oder wenn du Rückenprobleme hast und du gehst zum Physiotherapeuten und der Physiotherapeut, was sagt er dir? Er gibt dir ein paar Übungen und dann, was musst du machen? Jeden Tag deine Übungen machen. Und das ist der Grund, warum es bei vielen dann nicht wirkt. Warum? Sie machen ihre Übungen nicht. Der Physiotherapeut, der kann nicht einfach mit dem Finger schnippen und dann ist alles wieder gut, sondern du musst üben. Du musst neue Gewohnheiten einüben. Du musst das in deinen Alltag einbauen, diese 10, 15 Minuten, wo du Dehnübungen machst, damit es deinem Rücken oder deinem Knie besser geht. Genauso ist es auch im Geistlichen. Das ist nicht anders. Wir müssen diese Übungen einbauen in unseren Alltag. Das kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, was das Problem ist, aber wir brauchen zumindest diesen Plan. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum wir eben eine geistliche Waffenrüstung tragen, warum wir als Soldaten bezeichnet werden, weil das christliche Leben eben kein Spaziergang im Park ist. Wir laufen durch ein Minenfeld jeden Tag, von lauter Versuchungen. Und wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir da keine Strategie haben, wenn da keinen Plan hat, dann ist kein Wunder, dass wir fallen. Wie gesagt, es muss konkret sein, es muss genaue Vorstellungen müssen da sein. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, oh, ich werde einfach jetzt keine Pornografie mehr gucken. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Sondern du musst den Zugang versperren, du musst jemanden einweihen, du musst alle möglichen Hintertüren schließen, hacke die Hand ab, reiße das Auge aus, Matthäus 18. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wir müssen radikal sein mit der Sünde. Und wir müssen uns das eingewöhnen. Das ist wie der Alkoholiker, der seine ganzen Flaschen Whisky noch im Schrank hat und irgendwann mal wieder greifen dazu. Dann wird er wieder dahin gehen. Oder die Frau, die unter Depressionen leidet und die dann sich ständig irgendwelche Nachrichten und News anguckt von den schrecklichen Kriegen, die überall toben auf dieser Welt. Das ist ja kein Wunder, da würde ich auch depressiv. Sich nicht mit anderem, mit die schlechten Gedanken ablegen, sich mit guten Gedanken, mit Wahrheit füllen, das ist immer wieder dasselbe Thema. Und das muss zur Gewohnheit werden. Und das ist die Herausforderung für uns. Aber ich möchte uns ermutigen. Es ist nicht aussichtslos. Der Herr kann und wird und will Veränderung schenken. Eben, es ist der Wille Gottes, unsere Heiligung. Er steht dahinter. Er möchte, dass wir uns verändern. Aber es geht Schritt für Schritt. Es ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Es ist etwas, was Jahre dauern kann. Jahrzehnte manchmal. Es passiert ganz langsam. Geistliches Pflanzen wachsen auch nicht. Die könnt ihr auch nicht aus dem Boden ziehen, ja? Da müsst ihr auch wässern und geduldig und dann kommt so ein kleines Pflänzchen. Ich bin überhaupt ich habe von Gartenbau keine Ahnung. Bei mir sterben noch die Kunststoffpflanzen. Also ich habe wirklich keine Ahnung davon. Aber ist egal, das weiß ich. Eine Pflanze wächst nicht von heute auf morgen. Man muss sie bewässern, man muss sie pflegen, man muss sie düngen. Und dann geht das ganz langsam. Das Wachstum, das schenkt Gott. Aber ich muss die Bedingungen schaffen, die günstigen. Und genau das tun wir auch, wenn es um unsere Heiligung geht. Wir müssen die günstigen Bedingungen schaffen. Wir müssen uns vor Versuchungen schützen. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen die bösen Gewohnheiten ablegen. Wir müssen aber stattdessen dieses Vakuum füllen und gute Gewohnheiten einüben. Das ist genau der Plan, den wir brauchen. Ich möchte euch 6 Tipps weitergeben, die ich von Tim Challis habe, von seinem Blog. Das fand ich sehr, sehr hilfreich. Da ging es auch um eine Neujahresresolution. Aber wir können das allgemein auf unser Heiligungsleben anwenden. Das muss nicht jetzt eine Neujahresresolution sein, sondern auch einfach generell. Was mache ich, wie gehe ich vor, wenn ich merke, hier habe ich ein Problem, vor allem Gewohnheitssünden, und ich möchte das loswerden. Wie gehe ich vor, was mache ich? Hier sind 6 Schritte. Ihr könnt es gerne aufschreiben. Ich fand es sehr hilfreich. Erstens. Nimm dir eine Sache vor. Nicht 5, nicht 10, sondern eine. Und sei spezifisch und sei realistisch. Das heißt, es muss groß genug sein, um sinnvoll zu sein, aber auch klein und definiert genug, um erreichbar zu sein. Es muss beides sein. Weil sonst, ich kann mir zu viel vornehmen, aber ich kann es auch zu allgemein machen, sondern es muss groß genug sein, dass es irgendwie einen Unterschied macht, aber es muss auch klein und spezifisch sein, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Das war das Erste. Eine Sache. Und sei konkret. Zum Beispiel sag dir, ich werde jeden Tag 15 Minuten beten. Vielleicht noch konkreter wäre, ich bete jeden Tag 15 Minuten um 8 Uhr. Das ist messbar, das ist konkret, das kann ich machen. Das sind 15 Minuten, die kann ich mir einplanen. Das ist etwas, was ich irgendwie schaffen kann. Und dann kann ich daraus, wenn ich das jeden Tag mache, für mehrere Monate, vielleicht für mehrere Jahre, wird daraus eine Gewohnheit. Das ist der Gedanke. Dann zweitens. Entscheide, mit welchen Gewohnheiten du brechen musst. Manchmal gibt es schlechte Gewohnheiten, die uns hindern, die guten einzuüben. Und dann natürlich, welche guten Gewohnheiten sollte ich mir aneignen. Es sollten nicht nur Wünsche bleiben, sondern ich muss es täglich üben. Dann drittens, erstelle einen Plan, mit dem du deine neue Gewohnheit trainieren willst. Gleichzeitig, also wie ein Trainingsplan, ja, wie beim Fitness, müssen wir auch einen Trainingsplan machen, jeden Tag mache ich die und die Übungen. Genauso ähnlich muss ich eigentlich da auch vorgehen, mir überlegen, okay, wie will ich das jeden Tag umsetzen? Was ist mein Plan? Schreib dir das auf, häng dir das irgendwo hin, sei konkret. Und jetzt viertens, ganz wichtig, erzähl einem Freund davon, weihe jemanden ein, ein Geschwister, Bruder, Schwester, Ehepartner, um dich regelmäßig zu fragen, wie läuft's? Und fünftens, und das ist auch ganz wichtig, plane im Voraus, wie du mit Versuchungen und Misserfolgen umgehen wirst, weil du wirst auch fallen. Wir sind nicht perfekt. Wir müssen auch uns überlegen, okay, was mache ich, wenn die Versuchung kommt? Wie reagiere ich? Was sind meine Sicherheitsvorkehrungen? Und was mache ich, wenn ich versage? Ja, kann es auch sein, dass manche dann versagen und dann liegen sie am Boden und bleiben liegen. Anstatt dass wir sagen, nein, dann stehe ich wieder auf, tue Buße und mache weiter. Und dann geht's weiter. Den Plan wieder auf den Tisch, los geht's. Nicht aufgeben. Weil, wie gesagt, der Sieg ist ja bereits errungen. Christus hat bereits gesiegt. Und sechstens schließlich, bete konsequent und ausdauernd für deinen Vorsatz. Wir müssen es ins Gebet bringen. Auch hier, wir nehmen Gottes Wort, wir nehmen das Gebet zu Hilfe. Wir drücken unsere Abhängigkeit aus und bringen das mit hinein in diese ganze Planung. Das ist die Ermutigung. Vielleicht kann dir auch jemand dabei helfen. Ich meine, es gibt Seelsorger in der Gemeinde, es gibt verschiedene, mehrere Möglichkeiten noch. Aber das ist die simple, einfache biblische Vorgehensweise. Bete, lies und plane. Und dann müssen wir erstmal reinkommen in diese ganzen Sachen. Denke, okay, wie mache ich das? Wie plane ich das? Wie gehe ich vor? Vielleicht kann dir auch jemand Ideen geben. Der Gemeinde, du kannst jemanden fragen, hey, wie hast du das gemacht? Dafür sind wir da füreinander. Warum tun wir es? Weil es sein Wille ist. Gott möchte, dass du in der Heiligung lebst. Und dadurch wird er geehrt. Dadurch sind wir ein Zeugnis. Dadurch werden wir eigentlich erst recht effiziente und effektive Evangelisten. Vielleicht ohne schon mal ganz viel zu sagen, sondern einfach allein nur durch unser Leben. Und das möchte unser Gott von uns. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort, das uns zeigt, wer du bist, dass du ein Gott bist, der Beziehung sucht zu uns Menschen. Dass du nicht möchtest, dass wir einfach nur religiöse Rituale abspulen jeden Tag, wenn wir beten oder dein Wort lesen. Ja, oder auch Gewohnheiten einüben wollen, die gut sind, die uns voranbringen, die uns heiligen, die uns absondern von der Sünde. Aber gib uns Gnade, dass wir verstehen, wozu du dein Wort gegeben hast, wozu du uns aufforderst zu beten, dass wir dadurch unsere Abhängigkeit zum Ausdruck bringen von dir, dass wir Geschöpfe sind, dass wir Sünder sind, die täglich Gnade brauchen, dass dein Wort unsere tägliche Nahrung ist, dass wir darin vor allem dich erkennen und dein Herz und deine Herrlichkeit und deine Liebe und alle deine Eigenschaften, sodass wir dich mehr anbeten und mehr von dir wollen, dass uns mehr und mehr zu deinem Wort zieht und eben nicht mehr zu anderen Dingen in unserem Leben. Und dass wir auch konkret planen mögen, dass wir konkrete Schritte gehen, um schlechte Gewohnheiten auszuräumen und gute Gewohnheiten uns anzugewöhnen, die dich ehren und dich verherrlichen. Mögest du das schenken für jeden Einzelnen, auch hier. Ich danke dir für die Eckstein-Gemeinde, auch für die Geschwister hier. Mögest du jeden Einzelnen ermutigen, erfrischen und einmal mehr motivieren, einfach dir nachzufolgen und konsequent zu sein. Denn das bringt dir Ehre und dadurch können wir dein Wort verkündigen und Zeugnis sein in dieser Welt. Amen.